Nun, wir halten heute Verordnungen und uns als Volk Gottes ist es nicht unbekannt. Sogar das Volk Israel, wo sie ausgezogen sind von Ägypten. Und da hat er schon Gott verordnet im Alten Testament und hat dem Volk Israel einen Auftrag gegeben. Von dieser Tag, wo ihr aus Ägypten ausgezogen seid, wo ihr frei geworden von der Knechtschaft und seid freie Menschen geworden. Und ein Land hat Gott versprochen, will ich euch führen, wo Milch und Honig fließt. Wisst ihr, und dann hat Gott, was ist am letzten Abend, dann hat Gott im Mose und dem Volk Israel gesagt, gedenke diesen Tag, in diesem Tag seid ihr ausgegangen und seid frei geworden von der Knechtschaft Ägypten. Und Gott hat es so angeordnet zum Alten Testament, sie sollen diesen Tag halten. Und sie haben sich auch gehalten oder sie haben es auch bemüht sich halten. Aber was ist wichtig hier, dass Gott hat gesagt, gedenke diesen Tag, der frei geworden seid vom Joch, vom Ägypten, von als Knechte seid ihr frei geworden. Lieben, und dieser Tag oder das Volk Israel hatte das auch so gehalten. Sie haben das gehalten, wir sehen, Jesus sagte, ich habe herzlich Verlangen, mit euch nochmal das Osterlamm zu essen. Aber mit Jesu Tod hat das Gebot des Alten Testaments aufgehört. Warum? Weil laut Matthäus lesen wir, dass mit Christus das Geschlechtregister der Juden, welches als Nation Volk Gottes war, hat aufgehört. Und wer vielleicht einen Zweifel hat an dem Leslecken, könnt ihr lesen, in Matthäus steht es geschrieben, das Geschlechtregister, es fängt von Abraham an und hört mit Christus auf. Und deshalb hat Christus, bevor er in den Tod gegangen ist, hat ein neues Gedenkstag eingerichtet und hat seinem Volk es befohlen, auch zu feiern und zu halten. Ich möchte nur im Alten Testament eine Bibelstelle erwähnen, im 2. Mose, im 12. Kapitel, 14. Vers. 2. Mose 12, vom 14. Vers. Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern, dem Herrn, zum Fest. Und sollt ihn feiern, dem Herrn, zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise. Und dann sagt noch der 17. Vers, und haltet das ungesäuerte Brot, denn eben an diesem Tag habe ich euer Heer aus Ägypten geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle ihre Nachkommen zur ewigen Zeit. Also das war schon ein Gebot und wehe dem Israelit, wer diesen Tag versäumt hat. Wehe dem Israelit, der diesen Tag vergessen hat, dass er vom Knechtschaft frei geworden ist. Aber hier finden wir noch im 43. Vers, wer durfte das Passafest feiern? Wer durfte sich beteiligen an diesem Fest? Und im 43. Vers, in demselben Kapitel, lesen wir, und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Weise, Passa zu halten, kein Fremder soll davon essen. Aber wer ein erkaufter Knecht ist, den beschneide man und dann esse er davon. Schaut mal, Gott hat gesagt, kein Fremder soll essen. Und das ist auch darauf hinweisen auf unsere Zeit, auf die neutestamentliche Zeit. Wenn Gott im Alten Testament hat gesagt, bist du nicht ein Israelit, dann darfst du auch nicht teilnehmen an dem Passafest. Dann hast du keinen Teil. So steht es geschrieben. Willst du aber teilnehmen, dann möchtest du jüdische Ordnung halten, möchtest dich als Jud auch demgemäß behandeln lassen. Ihr Lieben, und das Wort hat bis heutigstags noch die Giltung. Am Gedenktag des Herrn Jesu Christi, an dem Passafest, oder ich will so sagen, den Kelch und dem Brot, können nur teilnehmen, die bekehrt sind, die erlöst sind, die erkannt haben, ich kann frei werden durch Jesu Christi Blut. und die auch in Anspruch genommen haben, nicht nur bekennen, ich weiß es, Jesus ist für mich gestorben, aber ihr Lieben, die ihre Knie gebeugt haben vor dem Herrn Jesus und haben ihr vergangenes Leben bekannt vor Gott und konnten sagen, Herr, ich bin ein Sünder, ich war ein Sünder und so kann ich nicht Ostern halten, so kann ich nicht das Passafest halten und deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen, bitte ich dich um Verzeihung und von diesem Tage an will ich ein Kind Gottes sein, will ich dein Eigentum sein. Ihr Lieben, laut des Alten Testaments und laut des Neuen Testaments kennt nur sich am Ostern oder am Passafest oder an den Verordnungen beteiligen, die erlesen, die Bekehrten, die frei geworden sind. Und es ist so schön, dass der Apostel Paulus uns auch einen Gedanken gibt und schreibt in 1. Korinther 5, dann lesen wir den 7. und den 8. Vers, was der Apostel Paulus der Korinther schreibt. Darum fäget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid, denn wir haben ein Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert. Schaut mal, auch das Volk Israel, es wurde ihnen befohlen, dass sie sollen bereit sein zum Ausziehen, aber Gott hat schon jenes Mal gesagt, kein Sauerteig darfst ihr nicht mitnehmen. Und diesen Gedanken bringt der Apostel und erwähnt jetzt uns und will uns sagen, wenn unser Herz befleckt ist mit Sauerteig, mit Sünden und Flecken, dann haben wir kein Teil. Und der Paulus sagt, jetzt so fegt es alles aus. Und wie können wir es auffegen, ihr Lieben? Nur wenn wir auf die Knie zu dem Herrn Jesus Christus kommen und erkennen, mein Herz war unvorbereitet. Mein Herz ist voll mit Sauer, mein Herz ist voll mit Hass, mit Neid. Und mit Sünden ist das voll. Und deshalb sagt der Paulus, ach mein lieber Mensch, bist du zu Jesus gekommen, fäg doch alles aus, lass doch alles. Und dann sagt der 8. Vers, darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süßen der Lauterkeit und in der Wahrheit. Ach, der Apostel Paulus, er schreibt den Korinther, haben wir am Mittwoch betrachtet, wie sich das Volk Gottes zubereiten soll zum Ostern halten oder zum die Verordnungen halten. Er beschreibt alles und deshalb sagt er, lass doch alles, aber sagt er im Wort der Wahrheit. Ihr Lieben, ich erwähne das immer wieder, sage ich das. Wenn ich das Wort Gottes lese und höre, mir liegt es so am Herzen, dass wir nichts möchten hinzutun. Auch, dass wir nicht möchten auslassen, dass wir nicht unsere Gabe möchten sehen, ich kann Herz, ich weiß, ich kann gut sprechen, sondern der Apostel Paul sagt in der Wahrheit, ach und wie viel Christentum halten die Verordnungen. Ich war mal, das würde ich so dabei erwähnen, auf einer Beerdigung einer anderen Religion und für Beerdigung wurde das Mahl gehalten, nur seine Bedürftige. Ach, habe ich gedacht, du armer Pfarrer, wie weit kann man kommen? Das Wort Gottes, was das Wort Gottes uns lehrt, das lässt man aus. Aber was ihm gefällt, das tut man einführen. Und der Apostel ermahnt hier und sagt, nur in der Wahrheit. Deshalb möchte auch unser Verlangen sein, dass wir möchten nur uns im Wort der Wahrheit halten. Und ich möchte auch nochmal Gott danken, dass der Herr hat uns alles hinterlassen. Wie sollen wir die Verordnungen halten? Was sollen wir durchführen? Nicht, was uns gefällt. Heutzutage ist mehr Teil die Menschen. Die Menschen leiden die Prediger. Die Menschen sagen, was er predigen soll. Die Menschen sagen, was man halten soll. Ihr Lieben, das ist alles daneben. Uns hat das Wort Gottes hinterlassen, wie wir Verordnungen sollen halten, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, zum im Himmel, in den Himmel eingehen. Es geht ja nur um unsere Seligkeit. Deshalb hat der Herr Jesus Christus auch uns hinterlassen und hat uns auch erkauft und hat uns auch diesen Erinnerungstag, dass wir ihn sollen halten und nicht so gleichgültig über unsere Lesung drüber sollen gehen. In 1. Petrus 1, Tut uns der Apostel Petrus erinnern, was es bedeutet, erlöst zu sein und wie wir sollen erlöst werden. Er erinnert uns auch, 1. Petrus 1, ich lese vom 18. Vers. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, alttestamentlich. Tut der Petrus erwähnen, ihr seid nicht erlöst, wie eure Väter waren, die das Gesetz hatten, die keine Gewissheit haben zu jener Zeit. Und dann sagt er auch nicht mit Gold und Silber. Wisst ihr, wenn ich ans Gold Gedanken komme, weil man in der ein bisschen doch weiß, wenn manche etwas sehr Teures wollen kaufen oder Gold, dann fragen sie, habt ihr feines Gold? Und das feine Gold hat dann seinen Wert, es ist 99,9 wert. Und der Petrus will sagen, ihr seid nicht mit solchem Gold erlöst. Ihr seid nicht mit Gold gekauft worden, sondern der nächste Vers sagt er, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbar zu den letzten Zeiten um euretwillen. Wann hat die letzte Zeit angefangen? Wo das alttestamentliche Gesetz und Gebot hat aufgehört, wo Christus auferstanden ist, wo Christus hat uns das Evangelium gebracht, ging bis in den Tod und Christus ist auferstanden und dem hat das altväterliche Gesetz aufgehört. Und deshalb sagt er hier, ihr seid zur letzten Zeit erkauft. Ihr Lieben, und die letzte Zeit ist schon über 2000 Jahre. Und wenn wir uns Gedanken machen, wann sind wir geboren? Ich will jetzt so sagen, hier vielleicht der Älteste ist 85 vielleicht oder bald 90. Andere sind noch jünger und das Evangelium wird schon 2000 Jahre verkündigt. Und dann möchten wir uns die Frage stellen, wo ist mein Platz? Wann hat der Herr mich angesprochen in diese 2000 Jahre? Niemand mich denken, dass das Evangeliumszeit, die Rettungszeit ist vorübergegangen. Ihr Lieben, die letzte Zeit hat mit Christus angefangen und wird aufhören, bis der Herr Jesus Christus kommen wird, um uns abholen. Das ist die Gnadenzeit. Und in dieser Zeit hat jeder Mensch die Möglichkeit, zum Herrn Jesus zu kommen und sich versehnen lassen. Und dann sagt der 21. Vers, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf das ihr glaubet und Hoffnung zu Gott habt, haben möchtet. Zu dem ist Christus gekommen. Er hat gelitten. Er hat für uns, ist er an Tod gegangen, hat gelitten für uns. Jetzt schreibt der Apostel Petrus, sagt er, der ist in der Herrlichkeit. Der ist im Himmel, der ist in der Herrlichkeit und sitzt zu Rechten Gottes. Ach ihr Lieben, da kommt mein Gedanke in Johannes, wo der Herr Jesus für uns, für sein Volk, das letzte Gebet hat betet. Dann bittet er und sagt, Gott, ich bitte dich, Vater, dass die auch durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch die ganze Apostel wurde das Wort Gottes gepredigt. Durch die ganze Zeit bis auf diesen Tag wurde das Evangelium gepredigt. Und der Herr hat über diese Zeit alle drüben hinausgeschaut und sagt, Vater, ich bitte dich, alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, die möchten bei mir sein in der Herrlichkeit. Liebe Seele, für dich und für mich hat der Herr Jesus betet und bittet, sogar am Kreuz hat er nochmal betet, sagt, vergib ihnen alle. Und deshalb sagt er, es ist so schön, das tut uns nochmal erwähnen, hat er gesagt, und sagt er, der an ihn glaubt, ihr Lieben, es reicht nicht aus, dass wir an Gott glauben. Es reicht nicht aus, dass wir an Jesus glauben. Es ist auch ganz falsch, wenn Menge zusammenkommen und das Evangelium hören. Und dann der Prediger ruft aus, sagt, wer glaubt an Christus, hebt eure Hände auf, jetzt seid ihr voll Gottes. Ihr Lieben, das ist ins Finstertal hineingeführt, den Menschen. Der Mensch dreht sich, sagt, ich war in einer großen Versammlung. Ich habe meine Hand gehoben, ich bin ein Christ, betrogen bis auf das Letzte. Wir werden nur ein Christ, wir werden nur ein Kind Gottes, wenn wir zu Jesus Christus, jeder persönlich kommen. und ihn persönlich um Verzeihung bitten und dann hineingeboren werden in zum Volk Gottes, in Gemeinde Gottes, hineingeboren sind von Neuem, wie in Johannes 3 schreibt er so schön, dass wir hineingeboren sind und dann, dass wir auch später die Heiligung erlangen und sagen, Gott, ich weihe mich dir, ich will dir von ganzem Herzen dienen. Ihr Lieben, nur dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Anders wird kein Weg sein, anders geht auch kein Weg zum in die ewige Herrlichkeit. Lasst uns mal nochmal aufschlagen, Römer 8, 16. Vers. Hier schreibt der Apostel Paulus, spricht er auch uns an. Römer 8, und da lesen wir den 16. Vers, 16. 17. Vers. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wisst ihr, weiter möchte man nicht weitergehen. Also solch eine Sicherheit. Der Apostel Paulus schreibt, gibt der Geist Gottes dir Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Bist du in Gemeinde Gottes hineingeboren, hast du ein neues Leben angefangen. Und dann sagt er so schön, sagt er, ich möchte den Gedanken nochmal lesen. Sagt er, der Geist Gottes gibt Zeugnis, nicht was wir von uns denken, nicht was wir von uns rechnen, nicht dass wir sagen, ich bin schon 50 Jahre, laufe ich in die Kirche. Das andere rennt sich vielleicht, ich bin schon so lange im Chor. Das andere rennt sich vielleicht schon so viele Jahre, den ich Gott mit meiner besonderen Gabe. Ihr Lieben, alles das hilft nicht laut dem Wort Gottes. Wenn nicht der Heilige Geist nicht Zeugnis gibt meinem Leben, meinem Wandel, dass du wandelst als Kind Gottes, dann geht es alles vorbei. Und deshalb sagt hier der Paulus, oder so schön erwähnen, oder er will die Frage stellen, auch wir möchten uns heute Morgen die Frage stellen, ihr Lieben, wir können das Abendmahl halten, wenn wir reines Herzen sind. Wenn wir gegen niemand was haben und mit dem Herrn Frieden haben, dann können wir Abendmahl halten. Und dadurch ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, wo über uns wacht, wo über uns wacht und uns Zeugnis gibt, ob wir Volk Gottes sind oder nicht. Und es sollte etwas sein, so horch doch nicht auf die Menschen, sondern geh zu dem Herrn Jesus Christus und sage und bekenne und werde doch mal frei von deiner Last. Und das hat der 17. Vers, sagt er, sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erbe und Miterbe Christi, so wir anders mit Leiden, auf das wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Hier gebraucht der Apostel Paulus, gebraucht hier das Wort, dass wir mit Christus leiden. Ihr Lieben, wenn wir nur jetzt betrachten, schaut mal, warum halten wir das Abendmahl? Warum brechen wir das Brot? Warum nehmen wir den Kelch an unserem Mund? Was ist das für ein Kelch? Ihr Lieben, in mancher Schrift steht das Kelch des Leidens. Und der Kelch ist ganz voll geworden. Der Kelch behält die ganze Leidensperiode Jesu Christi. Und der Herr Jesus in seinem Zeit, wo er das Wort Gottes gepredigt hat, hat er sehr wenig freudige Tage gehabt. Ich denke nur, wo die Jünger zurückkamen, haben sich gefreut. Jesus, Herr, uns sind auch die Teufel untertan. Und er freute sich mit seinen Jüngern. Aber solche Tage waren sehr wenig. Jesu, die 3 Jahre, wo er gepredigt hat, ihr Lieben, er wurde verhasst, er wurde geschlagen, er wurde verspottet, er musste ans Kreuz und er hat auch die Dornenkrone musste er auch nehmen. Ihr Lieben, das alles, was der Herr Jesus durchgemacht hat, das ist in diesem Becher, in diesem Kelch des Leidens enthalten. Und der Kelch wurde nur zum letzten, letzte Tropfen haben noch gefehlt, wo er hier den Jüngern das Abendmahl austeilte. Und dann sagte, trinket alle daraus. Und Jesus wusste ganz genau, es fehlen noch etliche Tropfen. Und die werden in diesen Kelch hineinkommen, wenn ich am Kreuz werde sein. Und Jesus kam ans Kreuz und der Becher des Leidens, der Kelch des Leidens war voll. Und Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und diesen Kelch Der Herr Jesus hat ihn getrunken, bis sein Leidenskelch hat er getrunken, bis ans Ende. Er war treu geblieben seinem Vater im Himmel, bis zum Schluss war treu geblieben und konnte für uns Fürbitte einlegen. Und deshalb, wir lieben, durch das teure Blut, durch den Leidenskelch sind wir erlöst, durch das Blut Jesu Christi sitzen wir heute hier, sonst wären wir nicht hier. Aber es soll nicht gemein sein, ihr Lieben, wenn wir den Kelch an den Mund nehmen. Wir möchten nicht denken, ja, ich habe es vollbracht, weil der Herr es verlangt. Sondern in diesem Leiden Jesu Kelch, wie hier auch der Apostel erwähnt, ist auch unser Leiden verbunden. Auch unsere Wege gehen nicht auf dem Asphalt, so will ich sagen. An jedes Kind Gottes, wo sich aufmacht, Gott treu zu dienen, er wird verfolgt, er wird verachtet. Er wird verspottet sogar. Und das will der Herr Jesus, dass wir sollen tragen sollen. Und das sollen wir zurückdenken an den Herrn, was er gelitten hat. Ihr Lieben, wir haben vielleicht 3 Tropfen verdient, was Jesus alles gelitten hat. Und dennoch war er so gnädig gewesen mit dir und mit mir und hat gesagt, halte das Abendmahl. Denke an mein Kreuzestod, denke an den Kelch, den ich in diesen 3 Jahren, ich will so sagen, gefüllt habe, dass ihr gesehen habt, was ich gelitten habe für euch, was es dem Heiland Jesus Christus gekostet hat, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Deshalb sagt hier der Paulus, ihr müsst auch teilhaben an der Leiden. Ihr Lieben, ein Kind Gottes kann nicht bekehrt und sofort, es ist nur selten jemand im Schächer oder manchen gegeben, bekehrt und dann geht's heim. Mehr Teil. Jedes Kind Gottes, wo aufrichtig Gott dienen will, wo sich von der Welt mit allem will absagen. Ich erwähne den Gedanken nochmal. Wo von der Welt sich absagen kann mit allem, wo die Gemeinschaft der Heiligen höchstes achtet als alles andere, wo die niedrigen Stufen gehen kann, wo der Herr Jesus gegangen ist. Ihr Lieben, das ist der Weg zum Seligwerden. Anders ist kein Ausweg, anders wird auch nicht sein. Deshalb möchten wir auch dem Herrn danken, dass wir teilhaben, dass wir das Wenige, was der Herr Jesus erlaubt oder zulässt, über uns kommt. Lasst uns sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich leiden darf für dich. Ach, meine Gedanken gehen zu Apostel Petrus und Johannes. Schaut mal, sie kamen vom Gefängnis zurück. Ihnen wurde verboten, in diesem Namen nicht mehr predigen. Dann sagte Petrus, wie kennen wir anders? Wie kennen wir anders? Ich nehme es so, der konnte sagen, wir haben es doch erfahren. Liebe Seele, wenn du den Jesus Christus in deinem Herzen erfahren hast und bist reines Herzens, bist erkauft durch das Blut Jesu Christi, dann hast du Teil am Blut des Herrn Jesu Christi. Dann ist für dich im Himmel den Ort vorbereitet. Eine Herrlichkeit ist vorbereitet und der Herr wartet auf dich und auf mich, dass wir einmal bei ihm können sein. Deshalb sagt der Johannes, lasst mal in Gedanken zurückgehen, wie der Herr Jesus gelitten hat für uns. Noch in kurzer Gedanken, Johannes 19, ich lese hier ab 16. Vers, wie Jesus wirklich auch für uns gelitten hat, das soll unsere Erinnerung sein. Johannes 19, ab 16. Vers in Gedanken, sagt er da, überantworten sie ihm, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigte sie ihn und mit ihm 2 andere, zur beiden Seiten, Jesum aber mitten. Und dann schreibt der 28. Vers, danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt wurde, spricht er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Und es ist vollbracht. Was wollte der Herr Jesus mit diesem Gedanken sagen? Ihr Lieben, er wollte sagen, der Erlösungsplan ist vollbracht. Von dieser Stunde auch die unten am Kreuz standen und die allen vor ihm gewusst haben, denen er das Gewissen aufgerieselt hat, zu diesen konnte er sagen, jetzt ist vollbracht. Die Erlösung ist für jeden Menschen vollbracht. Jeder Mensch kann sich zum Herrn Jesus wenden, nein, und um Vergebung der Sünde bitten. Die Juden aber, die, weil es Christtag war, dass nicht ein Leichnam am Kreuze blieb, bleiben den Sabbat über, denn dasselbe Sabbattag, der war groß, baten sie Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen den ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sahen sie, dass er schon gestorben war, brachen ihm sie die Beine nicht. Sondern der Kriegsknecht, einer öffnete seine Seite mit einem Speer und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und dieser weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das auch ihr glaubt. Es ist der Johannes. Es ist der Jünger Johannes, der dabei stand bei Jesu, wo alles zugeschaut hat. Noch in Gedanken, schaut mal, Johannes hat sich nicht zurückschrecken lassen. Alle Jünger sind geflohen, wo sie ihn gefangen genommen hat. Aber Johannes ging mit, er wollte sehen, was wird mit unserem Meister, was wird mit unserem Erlöser. Und er war dabei und Gott sei Dank, dass er dabei war. Dem Herrn sei alle Ehre gebracht, dass Gott ihm so viel Mut gegeben hat. Ihr Lieben, deshalb können wir das Wort Gottes befolgen, von Jesu Geburt bis an seinen Tod und seine Auferstehung. Warum? Weil einer war dabei, der es selbst gesehen und bezeugt. Und Johannes sagt, ich habe es gesehen, ich bezeuge es. Und es ist viel wirklich vollkommene Wahrheit. Aber hier ist der Gedanke, aus seiner Seite floh, steht geschrieben, floß, Blut und Wasser. Ihr Lieben, das ist das teure Blut Jesu Christi, wo die alle Menschen, die um Jesu herumstanden, aufs Kreuz aufgeschaut haben, die haben zugeschaut, haben gesehen, da fließt Blut heraus. Und das ist das Erlösungsblut, das für uns vergossen ist. Aber hier sagt er noch Wasser. Es bedeutet das heilige Wort Gottes, dass Jesus Christus, das Wort, was sein Vater ihm gegeben hat, was Gott hat befohlen, mein Sohn, das musst du alles durchmachen. Das musst du verkündigen. Du musst bis ans Kreuz gehen, ihr Lieben. Und das ist das Wort, wo ganz in Erfüllung gegangen ist. Und deshalb das Wort überzeugt uns, dass nur durch Jesu Christi Blut können wir gerettet werden. Und deshalb ist es uns sehr, sehr wichtig, dass auch wir möchten es achten und schätzen. Und dass auch wir, jeder möchte in sich, ich möchte heute so sagen, mit dankbarem Herzen Gott aufblicken, ihr Lieben, dass wir heute hier sind. Dass unser Name im Buch des Lebens steht, nicht im Kirchbuch. Wenn unser Name in einem Kirchbuch steht, dann sind wir verloren, weil das Buch wird verbrennen, wenn der Herr wird kommen, wenn die Erde wird verbrennt werden. Aber wenn unser Name im Buch des Himmels, im Buch des Lebens steht, wo Jesus selber eingetragen hat, ihr Lieben, wenn der Herr wird dann erscheinen vom Himmel und wir werden alle aufschauen und ihn sehen und die Erde wird verbrennen, aber unser Name ist im Himmel angeschrieben. Und weil unser Name der Herr Jesus selber eingetragen hat, deshalb werden wir auch in den Himmel die Herrlichkeit, werden wir auch in die Herrlichkeit sein, weil unser Name dort steht. Und deshalb ist das auch für uns sehr, sehr wichtig. Und wir möchten uns auch gedenken und inwendig Gott danken, dass der Herr uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir wissen, was es bedeutet, der Kelch des Leidens für mich und für dich, dass auch wir unser Leben mit ihm verbunden ist. Und wenn wir an Jesus festhalten und alles halten, was der Herr uns befohlen hat, ihr Lieben, dann werden wir selig. Und zum Schluss noch ein Gedanken, 1. Korinther 11. Wie lange sollen wir das Abendmahl halten? Es gibt uns auch das Wort Gottes Antwort. 1. Korinther 11, einen Vers lesen wir hier. 26. Vers, die Frage kam doch wohl auch. Aber der Herr Jesus hat sie so beantwortet: Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis das er kommt. Ihr Lieben, so lang sollten wir Abendmahl halten. Ich erinnere mich, wo ich noch jünger war, noch auch ledig war. Es waren solche Zeiten, politische Zeiten, man konnte kein Abendmahl halten. Man konnte sich auch nicht taufen lassen, weil es alles verborgenes Christentum, weil wir durften nicht frei sein. Aber jetzt sind wir frei. Ach, wenn ich so denke, wenn ich so manchmal schaue, wie man mit so schönen Auto reinfährt in das Haus des Herrn, wie man das Auto abparken kann, man ist sicher, so, jetzt bin ich im Hof der Gemeinde, jetzt gehe ich ins Gemeindehaus. Ihr Lieben, dass wir solche Möglichkeit haben, lass doch deine Seligkeit nicht versäumen. Will doch Gott dankbar sein, was der Herr uns geschenkt hat, die schöne Möglichkeit. Alles hassen und lassen, was uns hindert für Seligkeit. Und der Herr Jesus sagt, ihr sollt dies halten, das Abendmahl, bis ich komme. Ihr Lieben, wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Aber lasst uns reines Herzens sein. Wenn Sie morgen oder übermorgen sagen, das Abendmahl halten, dann sage ich, ja, ich will dabei sein. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin bereit, um das Mahl halten. Ich bin bereit, um in die Ewigkeit eingehen. Und dazu möchte der Herr uns auch helfen. Nun aber, weil wir zuerst die Fußwaschung halten, noch ein ganzer kurzer Gedanke, lasst uns mal lesen aus dem Wort Gottes. Wie sollen wir die Fußwaschung halten? Es bestehen auch verschiedene Erklärungen, aber ich betone es nochmal, möchte nochmal betonen, wir möchten das Abendmahl, die Fußwaschung halten, wie es im Wort Gottes geschrieben ist. Wisst ihr, auf diesen Gedanken bin ich mal mit einem, ich will so sagen, mit Mann zusammenkommen, der an rechter Hand des Pfarrers war, und über diesen Gedanken gesprochen. Dann hat er so verschiedene Ausrede gefunden und ich konnte ihn mit Namen ihn sagen, lieber Mann, es hilft dir alles nicht, was der Pfarrer sagt. Wenn du heimkommst, lese bitte Johannes 13 ab 1. Vers bis 17. Vers und dann der nächste Gelegenheit fragt er den Pfarrer, warum steht es geschrieben? Und deshalb lasst uns auch diesen Gedanken lesen. Wir finden ihn in Johannes 13 ab 1. Vers. Vor dem Fest aber des Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Auch Judas ist eingeschlossen. Und bei dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben, dass er ihn verriete. Und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Schaut mal, hier ist auch ein schöner Gedanke. Jesus, der Herr und Meister, der Gott, der König aller Königen, hat zu seinen Jüngern gesagt, mich hat herzlich verlangen, mit euch das Abendmahl zu essen. Und jetzt zuvor die Fußwaschung. Jetzt hätte er doch nicht ganz schön sagen, Johannes, du mein Lieblingsjünger, der zum Petrus, du bist ein Fels, geh und hol mal eine Schüssel mit Wasser her. Nein, er hat das nicht so gemacht. Wir lesen hier, er ging, ich lese den 5. Vers nochmal. Danach goss er Wasser in eine Becken, hob den Jüngern an, die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm, Herr, sollst du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil mit mir. Sprich zum Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Ach, das ist solch ein schöner Gedanke. Ihr Lieben, Gott dienen heißt nicht am Sonntag bloß. Gott dienen heißt nicht, ich komme auf Bibelstunde auch. Gott dienen heißt nicht, ich komme das ganze Jahr in die Kirche oder in die Versammlung. Nein, Petrus hat ein Verlangen gehabt, Herr Jesus, wenn es mit dem verbunden ist, mit dem Abendmahl, mit dem Fußwaschen, mit deinem Willen, ach Herr Jesus, dann wasche mich von Kopf bis zu Fuß. Ihr Lieben, es ist verbunden mit der Heiligung, dass wir uns Gott hingeben, mit ganz unserem Tun, mit unserem Haben, dass wir sagen, Herr Jesus, ich bin dein Eigentum, ich will dir mit ganz meinem, ich will dir ganz aufrichtig dienen, mit alles, was du mir geschenkt gegeben hast. Und deshalb sagte Petrus, Herr Jesus, wasche mich. Aber noch schon in Gedanken sagt er, spricht zu ihm Jesus, wer gewaschen ist, der bedarf nichts, denn die Füße zu waschen, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus sagt, oder hier ist nochmal der Gedanke betont, wenn wir zum Abendmahl kommen, ihr Lieben, wir müssen rein sein. Wir müssen durch Jesu Blut gewaschen sein. Unser Gewissen muss rein sein vor Gott. Und dann können wir kommen und sagen, Herr Jesus, auch die Füße will ich mich waschen lassen von meinem Bruder und von meiner Schwester. Und zum Bezeugen, ich habe sie lieb. Wir kehren zu dir, wir sind ein Volk Gottes. Das wollte der Herr Jesus hier mit der Fußwaschung beweisen. Deshalb sagt er, ihr seid rein. Aber er konnte auch seinen Verräter, der dabei war, aber leider nicht alle. Und dann 12. Vers sagt er, da er nun ihre Füße gewaschen hat, nahm er sein Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Jetzt wollte er zum Petrus sagen, Petrus, weißt du, was ich dir getan habe? Du wusstest nicht, was ich tue, jetzt erkläre ich dir es und sagt so und gibt auch die Antwort. Getan habe. Ihr heißet mich Meister und Herr und sagt recht daran, denn ich bin es auch. Und ich wollte immer hier dazu mächtig sagen, ihr Lieben, wir sollten auch erkennen, dass der Herr Meister und Gott ist und auch ihm gehorsam sein. Auch ihm gehorsam sein in allem. Und dann sagt er, so nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Liebe Seele, hört mal jetzt ganz genau zu. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Hier ist das Wort sollt. Und im Alten Testament war das Gesetz immer mit dem ihr sollt. Es hat immer wieder angefangen, das Alte Testament gesagt, ihr sollt. Ihr sollt das tun, ihr sollt das nicht tun. Und hier steht das Wort auch geschrieben. Und der Herr Jesus sagt, ihr sollt es halten. Und dann noch der 16. Vers, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer, den er gesandt hat. Ihr Lieben, in der Fußwaschung darf ich niemals sagen, komm Bruder, setz dich da, ich wasche dir und du wasch mir. Dass ich jemand lieb habe und der andere vielleicht auch, der soll im anderen waschen. Sondern es soll so sein, wie der Herr Jesus gehalten hat und hat sich gesetzt, gesandt hat. Und nochmal, gib mal Acht, lieber Zuhörer, so ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Es ist ein Gesetz, es ist ein Gebot, dass wir die Verordnungen halten. Es ist ein Gebot, dass wir das Abendmahl und die Fußwaschung Verordnungen halten. Wisst ihr, jeder Mann ist vielleicht ganz gleich bereit, Abendmahl halte ich, denn ein bisschen Brot kann ich nehmen, den Schluck Wein kann ich auch trinken mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Das kann ich von Herzen tun, ihr Lieben. Aber warum hat der Herr Jesus Christus nicht am Abendmahl gesagt, so sollt, oder hat er gesagt, so sollt ihr tun? Aber gerade in der Fußwaschung, wenn er die Füße gewaschen hat, den Jünger, betont er es zweimal in diesen drei Versen. So ihr es wisst, so sollt ihr es tun. Und ich möchte hier einen Gedanken aussprechen. Sehr wenig evangelische Gemeinschaft haben die Fußwaschung. Sehr wenig. Immer wieder wird das betont, es war zur Jesu-Zeit. Jenes Mal haben die Juden ihre Füße gewaschen, bevor sie reingingen in die Wohnung. Nein, ihr Lieben, es hat nichts zu sagen mit deinen und mit meinen dreckigen Füßen. Es hat nichts zu sagen mit dem alttestamentlichen Fußwaschung. Das hat der Herr Jesus Christus im Neuen Testament uns hinterlassen und betont es zweimal. Selig so ihr es wisset und es tun. Und ihr Lieben, weil wir es wissen, so möchten wir uns von ganzem Herzen beteiligen und meinem Bruder und meiner Schwester die Füße waschen. Und darum gehen wir jetzt runter. Und ich danke dem Herrn, dass wir es so halten können, wie der Herr es uns befohlen und hinterlassen hat. Amen. Die Schwestern, oder nehmt auch unsere Liederbücher mit, wer Möglichkeit hat. Und so gehen wir runter zur Fußwaschung.